boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boldly Pot Star Trek im Review mit mir, Markus, und von der anderen Seite der rheinischen Galaxie zugeschaltet ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo Markus, rheinische Galaxie, das finde ich gut.
Ja, genau.
Das muss ich mir merken.
Das ist ja so, ja, distanzenmäßig, kommt mir jetzt immer so vor, als wenn es sehr weit weg wäre.
In einem anderen Land, in einer anderen Zeit.
Wie geht's uns denn diese Woche?
Oh, ja, es geht. Es muss gehen. Ich habe meine Steuer heute fertig gemacht.
Yes.
Muss was nachbezahlen.
Scheiße.
No.
Nope. Ja, sowas passiert mir ja nicht bisher. Ja. Nein.
Musst du dich auch selbstständig machen, dann passiert dir sowas auch.
Hör bloß auf, ich möchte nicht drüber nachdenken. Ich habe jetzt noch 4 Monate bis Ende des Jahres, bin ich noch fest angestellt. Und dann habe ich eine ordentliche Kündigung, keinen Aufhebungsvertrag. Ja, und dann wollen wir mal sehen. Ne? Ich versuche mich in der Zeit mal irgendwie zu bewerben. Aber es ist ja mittlerweile nach 10 Jahren, wo man raus ist, ist das ja sehr interessant, wie das heutzutage läuft.
Ja, das ist wahrscheinlich heute ganz anders. Ne? Wollten die mit dir mit Aufhebungsvertrag nicht irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Geld hinterher schmeißen oder so, nicht?
Ich habe auch so noch eine Abfindung bekommen.
Auch ach so,
das, das ist nämlich ganz cool, weil ne, dann bin ich ungefähr bei dem, was ich mir auch vorgestellt hätte, so insgesamt, wenn ich jetzt sofort gegangen wäre. Aber okay. Ich bin okay.
Und dann habe ich noch 3 Monate Urlaub? Ich bin raus.
Nee, das wäre geil. Ja, das wäre schon cool. Nee, aber ich habe nur noch für Weihnachten noch 3 Tage übrig irgendwie. Keine Ahnung, wie das ohne mich machen wollen, die armen Leute. Naja, aber es ist auf jeden Fall interessant, so wenn man so nach neuen Jobs sucht im Internet und dann auf einmal auf Instagram die ganze Zeit nur noch zugeschissen wirst mit irgendwelchen Jobangeboten und hier bewerben und kein Lebenslauf notwendig und du denkst dir, das war doch früher nicht so, keine Ahnung, was jetzt gerade läuft.
Ja, zurzeit ist ja eigentlich mehr so der Arbeitnehmermarkt, also wenn du ausgebildet bist und Ahnung hast, kannst du durchaus einen Job kriegen. Denke ich.
Ja, ja, aber es kommt mir als unseriös vor, diese Anzeigen von
wegen. Ja, das.
Wir nehmen einfach jeden, egal, kommt rein, egal, ob ihr polizeilich
Führungs- sind ein junges, modernes, hippes Startup.
Egal, ob du ein Mensch bist oder was auch immer. Komm einfach rein.
Wir nehmen auch die AI. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Das ist in seinem Bereich vielleicht ein bisschen schwierig heutzutage, weil die Leute alle anfangen, die Grafiken ja nur noch mit der AI zu machen.
Also
andererseits habe ich so den Eindruck, dass das auch schon wieder, Hype gerade auch schon wieder abebbt.
Der Hype-Cycle ist jetzt gerade schon über seinen Gipfel hinaus, glaube ich. Jetzt warten wir noch ein paar Jahre. Nee, das ist nicht das Problem. Also bisher habe ich noch keine AI gesehen, die irgendwie vernünftig irgendwas könnte.
Ja, ich auch nicht, aber die Leute benutzen es trotzdem. Das ist ja das Irritierende.
Ja, ich lasse mir höchstens vielleicht mein qualifiziertes Arbeitszeugnis von der AI irgendwie buchstabieren. Mal sehen, was bei rauskommt.
Genau.
Sehen, ob das funktioniert.
War immer sehr bemüht.
Ja, genau. Hey, das ist die üblichste Formulierung, die ich gefunden habe.
Ganz genau.
Ja, nee, keine Ahnung.
Schlimm.
Es werden auf jeden Fall spannende 4 Monate. So, mal sehen.
Ja, ich wünsche dir Glück jedenfalls.
Ja, danke. Ich denke schon, dass irgendwas klappen wird.
Was weiß ich? Glück? Nein, ich wünsche dir
viel
vollen
Erfolg.
So geht das, ne?
Glück ist für
man
die
muss
Dummen.
Aber man muss ja die Formulierung wie im Arbeitszeugnis, die müssen wir jetzt mal.
Genau, ja, wie sie auch immer. Bevor wir uns hier komplett verplappern, natürlich an unsere lieben ZuhörerInnen, ihr dürft uns gerne auch wieder kommentieren auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube. Ihr wisst ja, überall zu finden. Jede Woche poste ich auf jeden Fall den Link zur Folge und ihr könnt auch gerne Fragen stellen oder Anmerkungen machen oder zu Star Trek, zu unserem Podcast, zu der spezifischen Story, die wir besprechen. Würde mich freuen über Rückmeldung. So viel dazu.
Ganz besonders zu dieser Folge würde ich gerne Rückmeldung mal haben.
Ja, kann ich verstehen.
Weil ich will ja jetzt am Anfang nicht spoilern, aber was?
Genau. Nun ja.
Was sieht da eigentlich?
Ja, das stimmt. Wir besprechen heute die Folge Time Squared, die Zukunft schweigt, Folge 13 aus der Staffel 2.
Engage. Wir befinden uns ja gerade mal wieder in Sternzeit 42679,2 und sind auf dem Weg ins Endicore-System.
Richtig.
Hat uns eigentlich irgendjemand erzählt, was wir da wollen? Oder warum?
Das ist ja auch gar nicht wichtig. Man fliegt da einfach hin.
Ja.
Also ist jetzt
ach so. Ja, ich dachte, also für den Background wäre es für mich, hätte es interessiert, was wir da eigentlich.
Also ich habe nichts
mitbekommen. Normalerweise erzählen die ja immer vor dem Vorspann noch, oh, heute sind wir auf dem Weg nach so und so, um da Dingsbums zu treiben.
Nee, sie haben nur gesagt, wohin sie unterwegs sind.
Heute sind sie nur irgendwo hin unterwegs und wollen dann 3 Tagen ankommen über das.
Ja, genau.
Ja, da kann ich nur sagen, der Riker kocht seine Eier.
So wollte ich nicht einleiten, aber...
Ach schade, wir fangen einfach mal an. Es begab sich aber zu der Zeit, als der Riker seine Eier kochte.
Ich mache das jetzt die ganze Zeit.
Das stimmt. Wenn ich mich einmal was festgefressen habe.
Das stimmt. Wir beginnen in Rikers Quartier, wo er ein Rührei zubereitet. Oder auf jeden Fall steht er da in seinem dunklen Esszimmer. Ein bisschen mehr Licht hätte er auch gebrauchen können. Und ja, er hat Gäste geladen. Er hat nämlich Data, LaForge, Worf und Pulaski zum Essen eingeladen. Und ich glaube.
Aber nicht den Captain.
Nicht den Captain. Es ist eher was Privates. Und ich glaube, die Tür von Rikers Quartier war über die Ankunft von Pulaski genauso überrascht wie wir alle, dass sie überhaupt da ist, weil die hat mich ihr fast vor der Nase zugemacht und wieder aufgemacht.
Daran also, lag das. Ich habe schon gedacht,
genau. Die waren das nicht gewohnt, dass sie da ist. Ja. Es ist so. Also sie hat ja in dieser Folge tatsächlich mal ein bisschen mehr zu tun als sonst, ne? Also im Laufe der ganzen Geschichte. Ja. Hast du denn irgendwelche Anmerkungen zu dieser Szene? Ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, aber.
Oh ja, ich habe Anmerkungen zu dieser Szene. Also erstmal die Eier, die er da aufschlägt von diesem Ovon, oder wie heißt das Tier? Ich hab's vergessen, wie das Tier heißt. Oh, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben.
Ja, ja, genau.
Ovon, ja, irgendwie.
Schmecken ja anscheinend grässlich, wenn man
sie schmecken nicht nur grässlich, die sehen auch komisch aus. Sie sind so, also sie sehen aus wie verunglückte Ostereier, nur ein bisschen länglich, hatte ich den Eindruck. Was waren das für Eier? Was ist das?
Wahrscheinlich keine echten, weiß ich nicht.
Also, ja, aber ich weiß nicht, das, was da rausschloppt, ist ja, sieht schon aus wie Eigelb und Eiweiß, also bevor es dann aufquirlt.
Ich weiß auch gar nicht genau, wie sie es gemacht haben, weil dieses ist ja kein richtiger Herd und es stockt trotzdem. Ja. Es ist anscheinend nur eine heiße Platte, weil unten drunter steht nur so ein rotes Licht, ne?
Aber, ich glaube, das ist so ein umfunktionierter Teppanyaki-Grill oder sowas.
Ja, vielleicht sowas, ja.
Er tut auch keine Gewürze dran, also macht kein Salz und kein Pfeffer und nichts da dran.
Ja, diese ganze Kochzeremonie, es ist so wirklich wie jemand, der so im 24. Jahrhundert, der Koch nur noch aus Büchern kennt. Also das sagt die Pulaski ja auch. Früher war das, was man zusammengekommen ist. Und das ist eher so ein bisschen so wie Cargo-Kult, weißt du? Wir machen das mal so wie unsere Vorfahren. Ich mache jetzt mal ein Ei.
Retro.
Und dabei
sagt der Riker ja noch, dass sein Daddy ihn immer zum Eierkochen angestiftet hat, beziehungsweise zum Kochen selber.
Stimmt, genau. Ne? Weil Muttern war ja irgendwie nicht da. Beziehungsweise die war schon
Mama
verstorben.
Ist schon tot.
Ja, die war schon verstorben, genau.
Der arme Riker ist ein Halbweiß. Das wussten wir noch gar nicht an der Stelle, glaube ich.
Das ist tatsächlich, wir kriegen ein bisschen Character Building mit in diesem Gespräch. Mhm. Ne? Ja, und Worf, der Einzige, dem dieses Rührei schmeckt im Übrigen.
Schaufel, 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 Schaufel.
Der meint ja auch irgendwie, dass es bei Menschen, die Frauen das Kochen übernehmen, wo ich mich auch frage, woher der seine
1950
Bildung.
Oder so.
Ja, genau. Aus irgendwelchen Werbefilmen wahrscheinlich. Also.
Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Ja, es wundert mich, weil der ist ja nur offensichtlich bei den Roschenkos groß geworden und offensichtlich war die Mama da offensichtlich noch so eine alte Mama oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, so kommt sie ja später auch rüber. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das Regiment in der Küche hatte, aber ich glaube nicht, dass das im 24. Jahrhundert jetzt noch unbedingt so ein Rollenbild ist.
Ich glaube auch, dass es so ein bisschen veraltet, was er da so sich vorstellt.
Ja, ich glaube, der hat gar nicht viel mitbekommen von der Erde, als er da war. Der war immer nur zu Hause.
Er hat immer die ganze Zeit Eier gefressen.
Und wurde einfach durchgefüttert oder so.
Ja.
Naja, es ist auf jeden Fall nicht so ein richtiger Erfolg, dieses Rührei-Essen. Es wird ja noch
nicht
abgebrochen.
Wirklich. Ja, die gucken ja auch alle so richtig so. Also das schauspielerische Talent, was das angeht, das schmeckt nicht.
Ja, ich glaube, Data probiert es gar nicht erst, wo ich mich auch frage, wo das hinfallen würde, wenn es ist. Wahrscheinlich in irgendeinem Auffangbehälter. Oder wird das wirklich chemisch umgesetzt? Hat der so einen tollen Magen-Darm-Trakt mit einer chemischen Energieumsetzung? Man weiß das gar nicht, ne?
Man weiß es nicht, aber er sagt ja immer, er könnte. Also er könnte, wenn er wollte, könnte er essen und trinken.
Er tut es aber nicht. Also faktisch hat er dieses Ei nicht angerührt. Er guckt sich bloß die Reaktion der anderen an. Das ist so.
Ja, hat sich gedacht, tue ich das jetzt meinem positronischen Gehirn an? Nein.
Ja, genau. Alles voller Rührei.
Voller Rührei. Ja, das schmiert dann auch immer so zwischen den Zahnrädern. Das ist nicht gut.
Ratter. Gott. Ja, auch eine etwas antiquierte Vorstellung von Androiden. Aber
ja, ich glaube auch.
Nun ja, sie werden wie gesagt unterbrochen, weil es eine Meldung von der Brücke gibt, dass sie ein Shuttle gefunden haben.
Apropos antiquierte Einstellungen gegenüber Frauen, weil alle Mann auf die Brücke sozusagen, aber die Frau, die geht wieder zurück an den Herd, also in die Krankenstation.
Naja, die Frauen kochen und pflegen, das sind ihre Aufgaben.
Sozusagen,
Naja, sie sind dann auf der Brücke und es handelt sich auf jeden Fall um ein Föderationsshuttle. Man versucht es zu kontaktieren, es meldet sich aber auch niemand. Also geht man mal lieber nachgucken, ne?
Ja, es hatte auch gar keinen Strom, oder
ja, war das? Ja, es taumelt da total lustig durch den Weltraum, hat man es auch noch nicht
gesehen. Ich denke mir so, ja, dass das liegt an dieser scheiß Ladeinfrastruktur, die haben irgendwo Ladesäulen gefunden da.
Ja, falschen USB-Anschluss gehabt wahrscheinlich.
Oder sowas, genau, ja.
Ja, sie bringen dann das Shuttle an Bord, auch ganz interessant irgendwie mit dem Traktorstrahl. Man weiß gar nicht, wo dieser Traktorstrahl herkommt, von außen. Es gibt nicht den ersten Traktorstrahl, der es erfasst,
ja.
Der kommt irgendwie von oben. Und dann kommt der von drinnen, der es reinzieht, so in etwa.
Ja, und ich denke mir so, was machen die mit diesem Ding, wenn sie es nicht brauchen? Also normalerweise steht das da nicht rum, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, es ist so ein Ding, was sie jetzt vielleicht mal benutzen, glaube ich, später auch nicht mehr wirklich nochmal
Ja, also rausholen. Ich glaube, ich habe das vorher nie gesehen und ich habe das auch nachher nie gesehen.
Nee, das ist auch komisch, das stimmt.
Packen die immer nur extra dann aus? Vielleicht ist das auch eine andere Shuttle Bay, die wir sonst zu sehen kriegen. Die haben ja drei davon, oder war das?
Es sieht aus, die waren ja oben am oberen Teil des Halses waren ja zwei Stück. Ja. Und die eine war ein bisschen kleiner als die andere. Ich weiß nicht, Hangar 3 ist das, glaube ich. Ne? Da müsste ich jetzt auch wieder in die Unterlagen reingucken. Aber das muss jetzt nicht sein. Aber es ist, glaube ich, die kleinere von beiden. Aber warum da jetzt ein Traktorstrahl von drinnen und von draußen? Das ist ein bisschen komisch. Das kann man nicht ganz nachvollziehen, wie es funktioniert. Nun ja.
Die Traktorstrahlen, da war noch so ein Problem. Da taumelt dieses Shuttle, dreht sich um sich selber und flattert da so langsam, aber sicher da rein. Und dann kommt der Traktor Strahl und macht zack und das Ding hält an.
So fixiert.
Also wenn da jetzt wirklich einer drin gewesen wäre, wird er an der Decke kleben, weil ich denke mal, dass Impulserhaltung auch noch im 23. Jahrhundert gilt.
Solange du keine Trägheitsdämpfungsstabilisatoren hast, und die werden wahrscheinlich nicht aktiviert sein an Bord.
Ja, also eigentlich müsste der, deshalb ist der auch so verwirrt, der arme Mann, wenn er da rauspurzelt gleich, weil der hat sich den Kopf gestoßen.
Möglicherweise. Ja, es stellt sich halt raus, es ist ein Shuttle von der Enterprise.
Ja. Zu dem Thema hätte ich direkt noch was anzumerken, weil die ziehen das Shuttle da rein, landen das da und im Hintergrund steht der Typ an der Konsole und bedient diese Konsole und man sieht, dass der ungefähr einen halben Kopf bis zwei größer ist als das Shuttle selber. Und das ist irgendwie, ja, ich habe irgendwie so den Eindruck, die haben das falsche Modell genommen oder so.
Es ist ja ein relativ kleines Shuttle, es ist ja kein
Besonderes. Ja, es ist wirklich, also ich habe gesagt, das ist die Vespa oder so, die darf nur 45 fahren oder sowas.
Es ist auf jeden Fall so ein Zwei-Personen-Sitzer in etwa. Es ist ja nicht mit viel Raum hinten dran.
Also es war zumindest mein Eindruck. Also ich gucke da hin und sehe den Typ im Hintergrund und denke, der Shuttle ist aber klein. Der ist ja größer. Also der ist richtig, also ein Kopf größer tatsächlich.
Es sieht relativ klein beim Reinfliegen aus, oder? Das ist so.
Ja, also aber für mich passt
steht,
die Größenordnung.
Geht's dann?
Ja, wenn es
dann
nachher, nach das Modell, also das große Teil sozusagen, also was sie da tatsächlich gebaut haben, damit die Leute da drin sitzen können,
vielleicht
das
haben
ist normal.
So genau darauf geachtet, aber ja, es ist halt wirklich wie eine Art Kleinwagen eigentlich eher, ne? Ja.
Ja, also so ein Mini, so ein Original-Mini, nicht so diesen Staufax, den es heutzutage gibt.
Es handelt sich auf jeden Fall um das Shuttle Elbas, was lustigerweise.
Das ist ja unseres.
Ja, es steht auch schon direkt dahinter.
Es steht da drüben.
Genau, und auf einmal ist es doppelt. Und der Riker und der Worf sind das, glaube ich, die da stehen und beide so das erstmal irgendwie verarbeiten müssen. Da steht Enterprise, da steht Enterprise. Das ist Elbas.
Man kann richtig sehen, wie sie Zahnräder, von denen wir eben gesprochen haben.
Ja, genau. Es ist so. Langsam geschaltet. Ja, es ist dasselbe Shuttle offensichtlich, Ja, und dann öffnen sie halt die Tür und da drin sitzt Picard, der sehr auf...
Ist ja der Captain.
Der ist wirklich sehr oft tot geschminkt aus tatsächlich.
Ja, er sieht ein bisschen mitgenommen aus, ja. Wie gesagt, er hat sich gerade den Kopf gestoßen.
Wahrscheinlich einmal durch die Gegend geflogen, genau. Dann kommt dann aber auch die Pulaski dazu, um ihn zu untersuchen, hat aber irgendwie auch Probleme, so richtige Daten zu erfassen, weil das alles irgendwie nicht so richtig stimmt. Also Herzschlag ist zwar da, aber irgendwie kann sie keinen Puls entdecken, sagt sie, was auch komisch ist. Also die Geräte irgendwie geben nicht die richtigen Werte raus. Das ist alles ein bisschen sehr mysteriös, kann aber auch nicht mehr dazu sagen, muss ihn halt mit auf die Krankenstation nehmen, um das genauer zu untersuchen. Der Captain kommt da auch noch dazu und sieht sich da auch selber und ist da auch nicht wirklich von begeistert von dieser Situation. Also für ihn ist das ein bisschen erschütternd offensichtlich. Data sagt mal erst nichts, der guckt sich das nur an. Troy kommt auch noch dazu. Es sind ja alle da, es ist ja die ganze Muppet-Show ist ja wieder da.
Genau.
Troy ganz kommt auch noch dazu und kann dem Picard auf jeden Fall versichern, dass das eindeutig er ist, genauso wie er ist.
Also, nein, das bin ich nicht.
Nee. Also sie ist sich ja sehr sicher, sie kann da von den wenigen Emotionen, die von dem ausgehen, aber feststellen, dass das eindeutig so ist. Ja, es ist alles ein großes Rätsel und alle stehen erstmal da und wissen nichts damit anzufangen. Der Captain sagt dann dem Geordi, dass er bitte mal versuchen soll, das Logbuch irgendwie auszulesen, damit man vielleicht irgendwie in Erfahrung bringen kann, was da eigentlich passiert ist und wieso überhaupt. Ja.
Genau, und die Pulaski steht daneben und scannt ihn und sagt irgendwas von wegen, his brainwaves are out of phase, und ich denke so, ja, willkommen in meiner Welt, ich verstehe hier auch nichts.
Ja, sind alle ein bisschen außerhalb der Phase in dieser Folge.
Ja. Vor allen Dingen steht im Hintergrund so ein Ensign, so ein Statistentyp.
Ja, nochmal so zwei Leute dabei, die nichts dazu suchen haben.
Voll das Maul offen, so, oh, was passiert hier?
Ja,
ich denke, ihr macht den Mund zu, es zieht.
Also es gab schon wichtigere Ereignisse, wo weniger Leute dabei standen in der Kamera,
habe ich das genau, Gefühl.
Ja.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Interessanterweise finden sie ja auch noch eine Beschädigung an dem Außenseite des Shuttles, die auf eine Antimaterie-Explosion hindeutet.
Ja. Was die beiden so völlig ohne Instrumente, die sehen da diesen Kratzer.
Das
haben wir
auch gedacht, ja, das ist eindeutig eine Antimaterie. Das könnte auch einfach ein Räder vorgelaufen sein. Das könnte alles sein. Das ist einfach nur ein Lackschaden.
Genau.
Ich kann nicht sagen, wie viel das kostet, aber ich kann nicht sagen, wodurch es ausgelöst worden ist.
Ganz genau. Also die beiden möchte ich wirklich, also mal in der Werkstatt sehen, so als Experten, um hier ein Gutachten abzugeben vor Gericht. Das ist eindeutig ein Antimaterie-Schaden. Das sieht man am Spread. Und
wir sind von der Versicherung. Das ist eindeutig ein Antimaterie-Schaden. Das ist
genau. Der war vorher schon. Das gefällt jetzt nicht unter die Versicherung.
Genau. Also ist wirklich schon sehr eigenartig.
Ja, also meine Frau hat direkt gesagt, das ist jetzt so, denn immer wenn irgendwas kaputt geht, sagt sie als nächstes, it looks like damage caused by antimatter explosion. Sie will das als Standardspruch jetzt etablieren.
Sehr gut. Ja, ich finde, wenn es der Geordi gesagt hätte. Ich meine, der kennt das mit seinem Visor. Sagt der Picard, ne? Der sagt das ja. Oder
Riker, Picard sagt das, nachdem der Riker ihn darauf hingewiesen hat.
Ja,
er ruft ihn nochmal zurück, so nachdem er, guck mal hier, was ich noch gefunden habe.
Ja.
Und er sagt, eindeutig Antimaterie.
Ja, das ist wir hätten so wirklich einen Geordi auch mal eben kurz seine Expertise drüber laufen lassen können. Der wüsste es nicht wirklich. Also, man macht sich auf jeden Fall wieder auf den Weg zu diesem Endicore-System, und in der Zwischenzeit versuchen der Geordi und Data dann mal an die Daten ranzukommen, die in dem Shuttle sind, was aber nicht so richtig funktioniert.
Ich versuche per Napster einen Download zu starten.
Ja, wenn es mal so wäre. Also es ist Funken sprühen und es funktioniert alles so gar nicht, wie es soll.
Oh mein Gott, wir brauchen einen Phaseninverter.
Das ist der Vorschlag.
Einen technobubbligen Phaseninverter. Wofür wollen die ihre Phasen invertieren? Können die nicht einfach den Stecker andersrum einstecken?
Du,
andere Geschichte.
Data wird's wissen. Keine Ahnung.
Ja. Keine Ahnung. Die haben so einen altmodischen Wechselstrom da, wo nur auf der einen Seite Phase oder von der Seite Masse ist, aber dann ist es immer noch umgekehrt. Na, ist egal. Komm, egal.
Okay. Ja, währenddessen untersucht Pulaski den Picard Nummer 2 eingehender auf der Krankenstation. Sie kann feststellen, dass er lebt, aber alle anderen Messwerte scheinen sehr unregelmäßig zu schwanken.
Ja, das sieht man ja auch auf diesem Biobed-Anzeigen hinter ihm, die so die ganze Zeit so...
Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir diese Anzeige, also das ist ja der große Bildschirm, der da ist, der diesmal umgestaltet ist im Vergleich zur ersten Staffel, sieht ja anders aus auch, dass man so richtig schön groß die ganzen Lebenssignale sehen kann.
Ja. Ich finde das auch sehr schön, das gibt es ja in der klassischen Serie ja auch, diese Biobeds mit diesen Anzeigen, das haben die dem ja richtig, richtig gut nachempfunden, finde ich, nur halt in modern, also 1990 modern.
Ja, also in Okuda-Gramm modern halt.
Genau, sozusagen. Ja. Ich finde es hübsch. Ich finde es auch 30 Jahre später noch hübsch, muss ich sagen.
Captain Picard Nummer 2 liegt auf dem Bett. Captain Picard Nummer 1 ist auch anwesend in der Krankenstation und wünscht von Pulaski, dass sie ihn mal wiederbelebt. Aber das ist gar keine gute Idee. Das bringt ihn nämlich fast um, weil alle seine Lebenszeichen auf der Anzeige gehen nach Null. Also das ist nicht so gut.
Die Pulaski so, ups, das war das falsche Hypo. Hätte ich doch mal die Beverly gefragt.
Ja, sie holt es auf jeden Fall in ein anderes. Also eigentlich wäre es ja eins zum Aufwecken gewesen, aber es hat wie ein Sedativum gewirkt. Sie dann schnell zu dem Tischchen hin und holt sich das andere Zeug, was wahrscheinlich dann was zum Einschläfern der Welpen gedacht ist. Und das hilft dann, um den Picard wieder aufzunehmen.
Welpen.
Diese armen Welpen. Man sieht sie nie wieder. Ich habe echt den Verdacht, dass da was passiert ist.
Ja. Die sind wahrscheinlich vom Shuttle überfahren worden.
Das wäre tragisch. Mit da halt der Fleck. Ja.
Antimaterie-Welpen. Die hatten wir auch letztens erst.
Das stimmt, genau. Es fügt sich alles zusammen. Es fügt sich alles.
Es führt alles auf die Welpen zurück.
Ja. Es ist auf jeden Fall auf der Krankenstation heute großer Gegenteiltag, weil irgendwie funktioniert halt nicht so, wie sich das vorstellen. Und dann ist der Picard Nummer 2 aber auch irgendwie so ein bisschen wach. Also der kann ja nichts sagen.
Suppelt so hin und her.
Ja, es ist auch ganz furchtbar. Also das spielt der Patrick Stewart schon irgendwie interessant, weil...
Ja, das gefällt mir, um das mal vorzugreifen, die ganze Performance, die er da abliefert, finde ich sehr gut. Auch nachher, wenn du diese Panikattacken so kriegst, so ein bisschen,
was da geht hier ab. Das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von so Demenz auch. Also ich meine, es ist ja im Grunde auch
genau.
Invertiert.
Ich weiß nicht so richtig, was abgeht.
Genau.
Was ich aber noch zu Pulaski sagen wollte, die macht das ja relativ unwidersprochen, dieses mit dem Hypospray, weck ihn auf. Mhm. Wo ich mir dann denke, ja, war hier nicht mal irgendwie so First Do No Harm und solche Sachen? Also die Beverly hätte gesagt, nein.
Bist du sicher? Beverly hätte wahrscheinlich schon 5 verschiedene Sachen ausprobiert.
Ja, gut, die hätte im Geheimen hätte ich schon 5 verschiedene Sachen ausprobiert, aber dem Captain hätte sie, nein.
Genau.
Nein,
so
nein.
Nicht. Das entscheide immer noch ich, was ich hier meine ganzen Patienten reinpumpe.
Oh, wir haben ja doch was Blaues, probieren wir es mal aus. Genau.
Ja, das ist aus dem blauen und dem roten Bottich, der neben der Tür steht. Ne? Wo sich immer fragt, was ist das eigentlich?
Ist das amniotische Flüssigkeiten.
Oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht Gefühlsschleim aus Ghostbusters oder so.
Ist ja, das ist auch cool, ja.
Ja.
Ich dachte, die züchten da ihre eigenen Klone oder sowas.
Ja, es ist
immer. Wo müssen die Welpen ja herkommen?
Ja, LaForge und Data basteln immer noch an dem Shuttle rum mit einem variablen Phasenumkehrer und versuchen halt die Protokolle aus dem Shuttle zu holen.
An der Stelle frage ich mich dann, warum muss der Phase-Inverter jetzt auch noch variabel sein? Ich verstehe es nicht.
Damit man schön flexibel bleibt bei den Einstellungen. Und Data
entweder will ich die Phase invertieren oder ich will, also wenn sie jetzt gesagt hätten, es ist ein Phasenverschieber, dann hätte ich ja gedacht, okay, dann muss der variabel sein, aber wenn der nur invertieren soll, die haben einfach das falsche Gerät genommen.
Ich setze hier wieder Nerd Alert rein, wenn das so weitergeht.
Ja, Entschuldigung, kannst du gleich sowieso machen. Ich habe noch ausgerechnet, wie viele 6 Stunden da in der Sternzeit vergangen sind.
Okay, dann bin ich gespannt. Aus irgendeinem Grund klappt es dann so und ich glaube, Data ist auch relativ stolz auf seine Vorgehensweise.
Ja, er sitzt so da in dem
Ja,
ich habe doch gesagt, 2% negativ oder was war das?
Papa ist der Beste, so ungefähr. Ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, ich spreche wirklich von Prozent. Ne? Ich habe das nicht falsch im Kopf, oder? Wegen der Phasenverschiebung, die sie da einstellen wollten irgendwie. Denn normalerweise würde man Phasen ja in Grad angeben, aber hier kommt wieder der Nerd Alert.
Das mag sein. Ich bin da manchmal raus, was das Ganze, was die Angaben, außer dem letzten Mal mit dem Minus so und so viel Grad. Das war mir auch so
blöd. Mit den Phasen ist für mich, also das ist so ein Buch mit 7 Siegeln. Warum, was interessiert das scheiß Shuttle, in welcher Phase der Strom da reinkommt? Oder leiten die direkt das Plasma da rein oder was? Ich
habe das ja so verstanden. Das ganze Gerät ist ja gar nicht, also ich glaube eher Phase, wie wenn es chronodingsmäßig Phasen verschoben ist. Weißt du? Das ist es ja. Das ist ja irgendwie, das ist ja nicht in unserem...
Ich habe das wieder zu wörtlich genommen, okay.
Du hast das genau, das hast du so zu elektrotechnisch gesehen. Es geht eher um die Verschiebung.
Naja, die spielen ja mit dem Stromanschluss
rum. Das ist ja auch alles nicht so richtig. Die versuchen ja das
Gegenteil
von dem...
Ja, sein Hirn ist ja auch Phasen verschoben, ja, okay.
Ja, genau. Sie versuchen ja das Gegenteil von dem, was eigentlich funktionieren müsste. Also im Shuttle geht es eigentlich genauso wie dem Picard. Also es ist irgendwas genau umgekehrt irgendwie. Warum auch immer.
Ja. Ja. Wie war das mit dem Umgekehrt-Tag oder was hat
das? Das war der Gegenteiltag heute.
Der Gegenteiltag, sowas, genau.
Naja, sie schaffen es ja dann. Und LaForge kann dann auf den Bordcomputer zugreifen und findet dann auch die Sternzeit in dem Bordchronometer des Shuttles.
42679,5.
Ja, und
das eben hatten wir 42679,2.
Ja, und das sind wohl 6 Stunden Unterschied. Also das Shuttle kommt aus der Zukunft. 6 Stunden aus der Zukunft, ja.
Also da sind jetzt 0,3 Sternzeiten dazwischen.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht so hundertprozentig stimmt, dass das auch ein bisschen gerundet ist und sie haben ein bisschen Zeit gebraucht, bis das Ding angeschaltet haben. Und wer weiß, ob der Chronometer weiterläuft, wenn das Ding keinen Strom hat. Keine Ahnung. Hm. Jedenfalls 6 Stunden wären dann wahrscheinlich so ungefähr 0,25 oder was. Das wäre dann ungefähr ein Tag pro Sternzeit. Und ich meine, das ist auch ungefähr das, was ich so im Kopf hatte, dass... So ist es.
Ach so, ja,
jeder Tag hat seine eigene Sternzeit, ne?
Die Ziffer vor dem Komma ist dann immer der Tag.
Ja, was ich ein bisschen komisch finde, dass das mal wieder alles auf die Erde geeicht ist, dass das nicht irgendwie von der Sternenflotte, weil die fliegen ja nur schließlich überall hin, wo so andere, ja, 25 Stunden über das.
Da kann man ja so mal anfangen. Ich meine, wie sollen die das machen? Es gibt ja Planeten, wo Leute länger schlafen oder weniger schlafen als 8 Stunden oder einen anderen Tagesablauf haben. Wie müssen das Schichten
organisieren? Der Data schläft gar nicht, also.
Ja, genau. Eigentlich deswegen macht es auch Sinn, die ganzen Schiffe nur noch mit Androiden vollzusetzen. Das ist alles viel zu kompliziert. Ja. Da hatte der Dr. Maddox auf jeden Fall recht. Man sollte viel mehr Androiden einsetzen. Das macht es einfacher. Mhm. Auf der Krankenstation gelingt es Pulaski nun, den Picard Nummer 2, also den zukünftigen Picard, zu wecken.
Aber er hat endlich das richtige Hypo gefunden.
Ja, aber er ist sehr verwirrt und durcheinander. Der Picard Nummer 1, also der gegenwärtige Picard, beruft dann eine Besprechung in der Beobachtungslounge ein.
Aber die Pulaski bleibt da.
Ja, die muss das da machen, weil ich glaube, ihre Screentime ist schon fast wieder rum.
Ja, die hat ja mehr erzählt in der ganzen Folge als vorher in der ganzen Staffel so ungefähr. Das
ist, aber wirklich, ne, die hat richtig was zu tun.
Also wenn man mal die Folge, wo es halt um sie ging, rauslässt. Also
ja, das ist wahr.
Ist jedenfalls voll fortschrittlich, dass sie da Telearbeit machen darf.
Das finde ich auch, ja. Ja, aber sie ist ja, gut, sie hat halt, möchte lieber bei dem Picard aus der Zukunft bleiben, um zu gucken, wie es ihm so weitergeht. Und
ich fände es natürlich schöner, wenn wir sie dann auch bei der Telearbeit sehen würden, was nämlich jetzt wo irgendwie sie so nicht der Fall ist.
Oder so. Nee, sie sagt ja auch nichts mehr dazu oder so. Ja. LaForge zeigt dann halt die Aufzeichnungen von dem Shuttle. Es ist halt eine visuelle Aufzeichnung, die halt auch so ein bisschen doppelt ist. Das haben sie sich so richtig wieder aufbereitet bekommen. Da gibt es halt irgendwie eine Verzerrung drin.
Ich würde ja eigentlich davon ausgehen, dass die solche Logs und Bildgedöns ja dann irgendwie digital abspeichern. Und warum sollte das dann solche Effekte geben?
Es ist also, Phasenverschiebung.
Das ist die Phasenverschiebung. Ja, ich glaube eher, dass die Phasenverschiebung dafür sorgen würde, dass da lauter Kompressionsartefakte rumfliegen und gar nichts mehr zu sehen ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Wahrscheinlich haben die noch irgendwo unten im Keller
heute
so
wieder auf Krawall gebürstet.
Ja, wahrscheinlich haben die noch irgendwo so einen alten VHS-Rekorder gehabt. Da haben die das drauf aufgezeichnet. Ja, und dann haben sie die Phasenverschiebung gehabt.
Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist erkennbar, aber ein bisschen verdoppelt auf diesem Bild. Und man sieht das Shuttle, das die Enterprise verlässt. Riker
der
steht
Riker
noch dabei.
Noch so.
Ja, der steht noch da irgendwie teilnahmslos im Hangar. Und dann sieht man eine Aufzeichnung vom Shuttle aus, von der Enterprise, die sich in irgendeiner Art Wolkentunnel befindet. Mhm. Und wie die dann irgendwie so einen Schlag wegbekommt und explodiert.
Ja.
Shocking.
Ja.
Ja.
Da kommt die Antimaterie ins Spiel.
Ja, wahrscheinlich ist es das, genau, da hat er das abbekommen. Dann gibt es noch eine Audioaufnahme von dem Logbuch mit einem Nachtrag des Captains, von wegen, dass er gerade Zeuge geworden ist der Zerstörung der Enterprise.
Sind alle tot.
Und dass er
eine ganze Crew ist im Arsch.
Ja, und dass er der einzige Überlebende ist, was schon mal seltsam ist, dass er als Captain überhaupt das Schiff verlassen würde. Ne? Das ist dann auch so eine Frage, die im Raum steht. Warum sollte der Captain das gemacht haben? Was ist vorgefallen? Das muss ja einen Grund geben, warum er das macht. Das ist natürlich, ja, das ist, also keiner glaubt, dass Picard das eigentlich machen würde.
Das soll an der Stelle so ein bisschen mysteriös sein, aber ich glaube denen das alle nicht. Also irgendwie, die stehen da alle so rum, so nach dem Motto, ja, der Captain hat das Schiff verlassen, warum hat er das wohl gemacht? Aber es ist nicht, es kommt also für mich persönlich nicht so die richtige Spannung an der Stelle auf.
Das Einzige, was ich ein bisschen merke, ist die Anspannung bei Picard, der sich selber nicht vorstellen kann. Also er fühlt sich da jetzt auch ein bisschen so angegriffen von wegen, also nein, natürlich würde ich sowas nicht machen, aber es wird ja irgendeinen Grund dafür geben. Die Crew theoretisiert dann natürlich auch über Zeitschleife-Phänomene, wo es dann natürlich bei solchen Sachen immer wieder schwierig wird irgendwie, weil was ist jetzt der Ausgangspunkt gewesen? Und die befinden sich ja jetzt im Grunde in einer Zeitschleife, aus der sie auch erstmal nicht so rauskommen. Es ist alles ganz, ganz schwierig. Und solange sie von dem anderen dem anderen Picard, dem aus der Zukunft keine Infos bekommen, können sie eigentlich nicht viel machen, außer so weitermachen wie bisher, ne?
Wo ich so grundsätzlich auch so ein Problem mit habe, weil einerseits natürlich, wir wissen nicht, was das jetzt ausgelöst hat, aber ich gehe doch mal davon aus, dass wir auf der originalen Mission, die so 6 Stunden in der Zukunft stattgefunden hat oder 3 irgendwas Stunden jetzt in der Zukunft stattfindet, dass wir da auch auf dem Weg in dieses Endicore-System waren und was wir auch immer da treiben wollten, wollten wir da machen. Also wenn, ich glaube, der Geordi war das oder, wer war das, der sagte von wegen, es würde ja gar nichts bringen, wenn wir jetzt umkehren würden oder links oder rechts ausweichen würden. Und
ja, das würde es schon bringen wahrscheinlich. Man könnte einfach wieder zurückfliegen in die andere Richtung. Das wäre das Sicherste, würde ich sagen. Aber vielleicht.
Genau, anhalten und nachdenken oder sowas. Ja. Einfach mal. Also ich stelle mir das so vor, die halten das Schiff an und das, was am Ende der Folge passiert, passiert in dem Moment, dass das Shuttle und der Typ sich auflösen und alles ist wieder gut. Weil wir haben diese Zeitschleife einfach dadurch durchbrochen, dass wir nichts getan haben.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung.
Ja, genau. Genauso. Also bei Minute, ich weiß nicht, 25 oder sind wir jetzt, stehe ich so und guck mir das an und denke drüber nach und Nein, weil irgendwie, wer, ist das der Picard, der sagt, von wegen der Stein, der im Weg liegt, den kann man nicht einfach so umfliegen und bla und blub. Und ich denke mir so, nein. Nee,
es ist so, ja, es ist einerseits ein Problem mit dieser, die ganze Temporalgedöns ist ein Problem dabei. Und man kann eigentlich immer, also es, sie sind jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo sie nicht anders handeln können, glaube ich. Eigentlich. Aber du weißt es ja auch nicht genau, wenn es wirklich ein Zeitphänomen ist, kann es natürlich sein, dass alles, was du tust, genau dahin führt. Egal, was du machst. Aber,
ja. Aber, also es hinterlässt bei mir so einen schalen Beigeschmack, weil das wir haben auch schon, wir haben da diese eine Folge, die sehr viel weiter in der Zukunft passiert.
Mit der explodierenden Enterprise, ja.
Genau, die ist cool. Die ist cool, genau. Ja. Und genau, da machen sie ja im Prinzip genau das. Sie finden die Möglichkeit raus, wie sie Informationen da in die Vergangenheit schicken, um dieses Problem zu lösen.
Wahrscheinlich wollen sie es einfach noch mal besser machen, ja.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das wird es sein.
Kommen jetzt schon wieder in die Bewertung rein, sozusagen.
Das mag sein, aber ich an der Stelle bin ich, also das, bis dahin konnte ich dem Ganzen ja noch folgen und sagen, ja, ich denke da jetzt nicht so viel drüber nach und alles ist gut. Mhm. Aber an der Stelle denke ich mir, nein. Da kriege ich Bauchschmerzen.
Pulaski stellt die Theorie auf, dass sich die innere Uhr von dem zukünftigen Picard einstellt, je näher sie dem Zeitpunkt des Ereignisses kommen, als Picard das Schiff verlassen hat, und dass, wenn sie sich die normale Zeit anpasst oder überschneidet, dass man dann mit dem auch irgendwie reden könnte. Ja. Troy und Picard sind auch beide nochmal auf der Krankenstation.
Ja, ich habe so den Eindruck, dass die Troy dem Picard gar nicht mehr von der Seite weicht, so nach dem Motto, der alte Mann ist gerade so ein bisschen fragil, wir müssen da mal aufpassen, dass dem nichts passiert.
Der ist so ein bisschen mental mitgenommen wegen dieser doppelte Lottchen-Geschichte hier, so in etwa.
Ja, er ist ja auch voll immer noch davon überzeugt, na, das bin ich. Ja, solche Sachen will ich ja nie tun.
Und die Troy kriegt dann auf jeden Fall so die volle Panik von dem zukünftigen Picard mit. Also sie kriegt, also sie spürt es ganz dolle diesmal. Also es ist richtig.
Ja, sie fällt da gleich selber um.
Ja, so in etwa. Und Picard Nummer 1 so ein bisschen so, was ist denn los? Weißt du, so total empathielos. Generell ist er ein bisschen empathielos in dieser Folge.
Ja, der hat das ja irgendwie nicht so mit, habe ich den Eindruck.
Genau.
Empathie ist nicht sein Ding, dafür hat er die Troy,
genau, und die spürt halt, dass der zukünftige Picard ganz dringend die Enterprise verlassen möchte.
Ich muss hier raus.
Sie setzen ihren Weg nach Endicor fort. Der zukünftige Picard stabilisiert sich ein bisschen und unser gegenwärtiger Picard versucht ihn halt zu befragen, wo ich finde, meine Güte, muss man mit jemandem, der so verwirrt ist, so reden? Also Picard wird ja auch relativ laut und ist frustriert, dass er keine Antworten von dem bekommt. Ja, ne?
Das ist ungefähr so, wie wenn man im Altenheim die alten Leute schüttelt, so nach dem Motto, jetzt sag mir endlich, was ich wissen will.
Ja, genau, das ist so,
und die sind
Art.
Halt ein bisschen, wie du schon sagtest, so ein bisschen dement und wissen gar nicht, wovon da eigentlich gerade die Rede ist.
Ja, eben. Troy versucht auch Picard dazu, Vernunft zu bringen und sagt, dass der zukünftige Picard halt Angst hat. Und der gegenwärtige Picard ist dann auch irgendwie, fühlt sich auch gar nicht wohl in der Gegenwart von seinem Doppelgänger sozusagen.
Ja,
kann man auch irgendwie nachvollziehen,
das,
ein bisschen.
Er sagt das ja so richtig hart, sagt er das ja. Except for his features, there's nothing about him that I find familiar.
Genau,
das klingt ja schon sehr bösartig, so nach dem Motto, das bin ich nicht.
Ich kann das auch verstehen, das sind so völlig uncanny Situationen, wo, ich meine, wenn man sich selber gegenüberstehen würde, beziehungsweise so, das wäre schon auch ganz seltsam irgendwie, kann ich mir vorstellen. Kann es ja sein, dass es kein vertrautes Ding ist, sondern eher so wie Wechselbalg. Weißt du, sowas in die Richtung, ne?
Ja, schon, aber ich finde es schon erstaunlich, dass der Picard da so hart ist.
Ja, der kann
das gar nicht auch irgendwie wirklich erforschen will, das ist ja.
Es geht ihm zu persönlich nahe wahrscheinlich.
Ja,
offensichtlich.
Genau,
das sieht auch die Pulaski auch ähnlich. Die sagt ja, also, wenn es sein muss, würde sie ihn auch dann vom Dienst entbinden. Das darf sie ja, wo die Troy dann doch sehr harsch oder
so. Schlimm ist es ja jetzt auch noch nicht.
Genau, die Troy ist dann schon sehr bestimmt und sagt, das wird nicht nötig sein.
Ich kann also die Pulaski schon verstehen, wenn der da so solche Sätze von sich gibt diesem gar nicht stellen möchte. Ich meine, das ist ja, eigentlich müsste die Troy als Psychologin ja irgendwie mal sagen, ja, jetzt konfrontier dich mal damit, damit du dieses Trauma bearbeiten kannst oder sowas. Naja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was sagen Psychologen
würde heute oder sowas in die Richtung. Würde heute in so einer Serie auch wirklich völlig anders behandelt werden, glaube ich.
Ja, gehe ich von aus, ne?
Da wäre viel mehr Psychotalk statt Tech-Bubble oder sowas, ja. Glaube ich. Ja, Pulaski hofft auf jeden Fall, dass Troy recht damit behält, dass er nicht irgendwie komplett austickt und irgendwie so ein Mentee-Bee hat. Und Picard selbst ist ja anscheinend auch sehr nachdenklich, geht dann nochmal allein aufs Hangardeck und steht dann vor diesem Shuttle, hat anscheinend dann auch noch so ein paar Gedanken dazu, die wir nicht mitbekommen.
Ja, ich finde das ganz nett gemacht, dass er da in dieser Totale steht, ganz weit weg und das Shuttle ist genauso weit weg und er guckt sich das so an in diesem großen leeren Raum, so ich bin ganz allein, was mache ich nur?
Ja.
Die ganze Last liegt auf mir. Also von der Bildsprache her ist die Folge gar nicht so schlecht, finde ich.
Das stimmt tatsächlich. In seinem Bereitschaftsraum daraufhin debattiert Picard dann auch mit Riker darüber, wie und warum der andere Picard durch die Zeit gereist ist. Wo sie dann halt auch verschiedene Theorien jetzt überdenken, weil Riker meint so, er müsste man ja mindestens schon mit Warp 10 oder mehr unterwegs gewesen sein. Haben wir auch jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gehört, dass das eine Möglichkeit ist der Zeitreise.
Ja, es kommt irgendwie auch die Geschichte mit dem von wegen Slingshot around so the sun or something.
Was sie
ja,
damals
die haben
bei
halt auch mal
Rettet Kirk, die Wale genau. Star Trek Film gemacht haben.
Genau. Genau.
Was ich auch gelernt habe in dieser Szene ist, dass Shuttles anscheinend keinen Warp-Antrieb haben.
Ja, diese jedenfalls nicht, ne? Diese kleinen Shuttles.
Das dachte ich mir jetzt auch. Ich hoffe, es gilt nur für diese kleinen. Was machen die damit? Fliegen damit nur zu einem Planeten, wenn sie gerade da sind? Und das war es dann wahrscheinlich. Also nichts für Langstrecke, das Ding.
Keine Ahnung, wenn der Transporter wieder kaputt ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich meine, du möchtest ja auch nicht längere Strecken in diesem Ding sitzen, weil, wie gesagt, es ist kleiner als ein aufrecht stehender Mann. Also.
Ja, anscheinend ja.
Ich finde das ganz nett, dass der Riker in dieser Szene mal die Aufgaben des Counselors so ein bisschen übernimmt, weil auf die Troy wollte der Riker ja der Picard ja offensichtlich nicht hören.
Ja, stimmt.
Und jetzt hat der Riker das mal so ein bisschen in Angriff genommen. Und er sagt ihm mal, was hier Tacheles, ne? So.
Der sagt ihm halt, dass er irgendwie auch sein Drang, sich da irgendwie die Enterprise vor irgendwelchen Entscheidungen zu bewahren oder an sich selbst zu zweifeln, dass das irgendwie unterdrücken muss. Und irgendwie gucken muss, dass er durch die Situation durchkommt. Das, was du sagst, dass die Troy hätte eigentlich tun sollen. Ja, aber gut, dass das noch jemand anders gibt, der mit ihm im Vertrauen sprechen kann. Ist auch eine seltene Szene, weil wir haben, glaube ich, noch nie Picard und Riker so über so ein persönliches Problem so im Einzelnen sprechen gesehen, glaube ich. Das ist so nochmal eine andere Ebene. Ja.
Wie gesagt, also ich denke, dass der Riker da an der Stelle auch einen guten Job dann tatsächlich macht und mit dem Picard tatsächlich dieses, jetzt mal off the record sozusagen, du musst jetzt dich mit diesem Problem konfrontieren und es lösen zu können. Du kannst nicht einfach nur die ganze Zeit da sitzen und sagen, nein, nein, nein.
Naja, und dass er auf seine Nummer 1 hört, ist ja auch schon mal ganz cool. So, ne? Also es ist, wird ein gutes Verhältnis dargestellt eigentlich. So gesehen.
Weil der Picard sagt zwischendurch auch noch, go on, so nach dem Motto, ich möchte jetzt mehr hören zu dem Thema. Also erzähl mal, was ist denn deine Idee?
Ja, stimmt. Ja, sie werden aber noch unterbrochen, weil es gibt halt so ein Gerumpel. Sie müssen auf die Brücke. Dann sehen sie auf dem Bildschirm halt auch schon dieses Wolkentunnel-Ding, was
irgendwie Energy eine Art, Vortex.
Ja, was irgendwie so eine Art, wie so eine Art Wurmloch oder sowas ist, ne? Keine Ahnung, man weiß es nicht so genau.
Ich finde, das haben sie auch sehr hübsch gemacht, muss ich ja wirklich sagen. Ist das, also es sah im Original sah das auch schon so ähnlich aus, aber ich habe den Eindruck, dass sie es für die HD-Version noch mal ein bisschen aufgehübscht haben.
Ja.
Diese nebelwallenden Sachen, die da in dieses Loch reinfließen.
Das haben die schon auch mit so einem Disco-Nebel und so einem Abzugsgerät gemacht oder sowas.
Ja, wahrscheinlich,
ne?
Sowas, ne? Also es sieht sehr hübsch aus. Auch wenn ich da jetzt aus wissenschaftlicher Sicht jetzt wieder sagen würde, was soll das jetzt sein? Loch im Abflussrohr oder was ist da auch gegangen?
Jetzt kommt man nicht damit.
Ja, also okay. Ich kann da an der Stelle wieder sagen, ja, haben sie fein gemacht. Denke ich jetzt nicht zu lange drüber nach. Da ist jetzt irgendein Phänomen der Woche.
Ja, genau. So sieht's aus. Und um nicht da reingezogen zu werden, muss LaForge den Warp-Antrieb irgendwie auf 30% halten. Also muss die ganze Zeit anscheinend dagegen halten. Sie untersuchen ja auch diesen Wirbel. Und die Troy spürt so eine Art Bewusstsein, sagt sie. Aber also kein wirklich hohes, aber irgendeine Art von Bewusstsein, was vielleicht dann auch hinter dem ganzen Phänomen stecken könnte. Picard beschließt dann, dass sie da bleiben, um das zu erforschen.
Dann kommt der Zweifel.
Ja, dann beginnt er sich Sorgen zu machen, dass sein Bleiben der Fehler gewesen sein könnte, der die Zerstörung der Enterprise verursacht hat.
Da setzt nämlich plötzlich der Zweifel an, vor dem er die ganze Zeit selber Angst hatte.
Ja.
Und ich denke mir so, du hast jetzt die ganze Zeit hast du rumgestanden und hast gesagt, nein, wir machen das jetzt so und nicht anders. Mhm. Und jetzt in dem Moment, wo es jetzt wichtig ist, kriegt er die Zweifel. Das finde ich ein bisschen, ist jetzt nicht so sehr Picard-like. Ist nicht, eigentlich nicht sein Stil, finde ich.
Ja, so ein bisschen hin und her. Aber ja, es ist eine sehr belastende Situation für ihn anscheinend. Ja. Er beschließt auf jeden Fall dann, dass sie sofort da raus müssen und dann versuchen sie halt dem Wirbel zu entkommen, was aber nur dazu führt, dass die Enterprise noch weiter hineingesogen wird. Die sinkt ja wirklich wie die Titanic so runter in das Loch.
Ja, ne? Schlupp.
Ja.
So.
Ja, die müssen jetzt irgendwie die Warp-Triebwerke auf Warp 7 halten, um da, also anscheinend immer das, was du gemacht hast, musst du auch beibehalten, weil sonst sinkst du noch weiter rein. Dann
es gibt kein Entkommen.
Dann starten sie auch irgendwie eine Sonde, um das zu untersuchen. Die wird aber auch prompt wirklich zerstört in diesem Wirbel. Mhm. Danach wird dann sowohl der Picard auf der Krankenstation sowie der Picard auf der Brücke von irgendeinem Blitz oder einem Strahl getroffen.
Ja.
Ja.
Einmal kurz angekokelt.
Ja, so zipp.
Und dann sagt der Picard tatsächlich sowas wie von wegen, das war jetzt persönlich.
Also,
ja, so. Das nehme ich ihm jetzt übel.
Ja, genau. Das passiert nicht nur einmal, das passiert ja auch zweimal. Und LaForge ist irgendwie gezwungen, das Schiff jetzt auf maximalem Warp zu halten. Riker schlägt vor, diesen Wirbel zu zerstören. Picard wird dann halt ein zweites Mal von diesem Energiestrahl getroffen, der von woher auch immer kommt, kurz bevor er Worf den Befehl zum Abfeuern der Torpedos geben kann. Troy schlussfolgert daraus, dass die Energie Picard irgendwas will und er das Schiff halt wirklich auch verlassen muss, um die Aufmerksamkeit von der Enterprise abzulenken.
Mhm. An der Stelle kriegen wir dann tatsächlich endlich raus, warum der Picard, also der Picard Nummer 2 tatsächlich gegangen wurde.
Ja, genau.
Gehen sollte oder gehen musste oder was auch immer.
Ja, das ist dann anscheinend so der Plan, ihn da rauszukriegen, ne? Als er dann auf die Krankenstation zurückkehrt, um sein zukünftiges oder jetzt schon fast gegenwärtiges Ich zu treffen, ist er sich seiner Umgebung schon viel bewusster und er befiehlt ihn halt aus diesem Stasisfeld, also aus diesem Feld freizulassen, was die Pulaski vorher über ihn drüber gelegt hatte.
Ja.
Sie hat so ein bisschen unter Protest von der Pulaski, aber lässt sie die beiden dann auch gehen zur Hangar Bay, ne?
Ja. Also ich finde das auch sehr interessant, dass der Picard Nummer 2 ja im Prinzip genauso single-mindedly da durch die Gänge geht. Ich muss hier raus, genau wie der andere Picard die ganze Zeit gesagt hat, nein.
Ja.
Also das ist schon interessant, dass das so völlig unterschiedlich ist, die beiden sind.
Ja, die Kommunikation zwischen denen ist auch natürlich ein bisschen, also jeder ist gerade so auf seinem Weg irgendwie und die Kommunikation von denen ist ein bisschen, ja, karg. Picard aus der Zukunft sagt, dieses Wesen, was sie da gefangen hält, sieht Picard halt als das Gehirn der Enterprise und wolle ihn und nicht das Schiff. Was ist denn das für ein Zombie, dass er auf Gehirne steht, dieses Wesen? Man weiß das nicht.
Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Ja, und beide Picards streiten dann halt darüber, was ihnen zu tun wäre, ne? Also genau, wie du sagst, der eine will bleiben, der andere will gehen.
Na, jedenfalls, der Picard befiehlt auch noch irgendwie allen, dass sie jetzt den Weg frei machen sollten und alle aus dem Shuttle Bay 2 auch alle abhauen sollten. Er möchte da keine Zeugen haben für das, was da jetzt nächstes passiert.
Ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Szene. Irgendwie, er kann halt diesen zukünftigen Picard nicht davon abbringen, jetzt in das Shuttle zu steigen. Der andere Picard versucht halt noch irgendwie Informationen von ihm rauszubekommen, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber der ist halt nicht bereit, da irgendwie weitere Informationen preiszugeben. Und da sieht sich dann also unser Original-Picard irgendwie nicht mehr in der Lage, noch irgendwas zu ändern. Mhm. Und als dann der zukünftige Picard halt das Shuttle betreten will, nimmt dann halt der Gegenwarts-Picard die Waffe zur Hand und schießt den einfach ab.
Ja. Finde ich jetzt auch sehr spannend, sagen wir es mal so. Also erstmal, warum kann man da überhaupt einfach so die Klappe aufmachen und so einen Phaser da rausnehmen?
Ja,
normal. Also vielleicht schon eine Sicherung.
Es gibt auch keinen Alarm oder so, wie wir es eigentlich kennen müssen.
Nee.
Aber es ist schon so eine Szene, wo du denkst so, muss das so?
Oder.
Also ist das jetzt wirklich notwendig, den abzuschießen? Also
ja, oder ist es Suicide? Ist so eine Frage. Ich meine, wenn er sich selbst umbringt, was ist es dann?
Ja, aber abgesehen von dieser juristischen Frage, hätte man den nicht einfach da festhalten können? Warum haben sie den dann damit hingenommen?
Also, könnte vielleicht auch den Phaser einfach auf Stun stellen, das passt auch.
Das hat für mich schon so ein bisschen so ein Two-Wix-Moment Light irgendwie, das ethische Art. Also, so ein bisschen,
Da an der Stelle bin ich auch, also das ist irgendwie.
Das wäre so unnötig eigentlich, ne, den abzuschießen. Und dann, nachdem er dann erschossen hat, dann sagte Picard nur zu Pulaski und dem Miles O'Brien tatsächlich, ja, hier ist was zum Aufräumen. So ungefähr, ja, ne?
Und dann, was macht der Miles da? Was macht der O'Brien da plötzlich?
Hab ich mich
wir haben
auch
die
gefragt.
Ganze Folge nicht gesehen.
Genau, der ist weniger zu sehen als die Pulaski in dieser Folge. Und das soll schon was heißen.
Der hat zwei Sätze.
Und ja, genau. Und,
das hätte jeder machen können. Jeder auf diesem Scheißschiff hätte das machen können.
Ja, die kommen beide dahin. Pulaski nur so, na, ist halt auch jetzt passiert. Kümmer du dich rum.
Tot.
Ja. Da kümmert sich jetzt der Ire drum.
Ja, so oder so ähnlich.
Ja, ne? Der überlebende, echte Picard befiehlt dann mit aller Kraft, dass das Schiff aufbringen kann, Kurs auf das Zentrum des Wirbels zu nehmen und die Position zu halten, egal was passiert. Und während die Enterprise dann durch den Wirbel fliegt, ist dann halt praktischerweise Chief O'Brien auf dem Hangardeck Zeuge, wie sich dann Picard und der andere Picard und das doppelte Shuttle einfach auflösen. Mhm. Und Sekunden später befindet sich dann die Enterprise dann wieder im normalen Weltraum.
Mhm. Spannend. Ja. Ja. An der Stelle bin ich dann endgültig verwirrt, weil ich denke mir, also das ist dann die Szene, wo ich mir denke, hey, was passiert da gerade?
Ja, dann kommt es noch diese Schlussszene, wo der Picard da im Konferenzraum steht und nach dieser ganzen Tortur mit dem Energiewirbel in den Weltraum blickt und dann kommt der Riker irgendwie rein und Picard denkt darüber nach, wie er sich selbst begegnet ist und sagt, man sagt ja, wenn man weit genug reist, trifft man irgendwann auf sich selbst, ne? Und
das muss jetzt nicht so schnell nochmal sein.
Das muss ich nicht nochmal machen, ne? Ja. Und Riker sagt dann Picard, ich mache da mal weiter mit meiner Arbeit. Mhm. Lassen wir diesen Fall hinter uns, ne?
Genau. Ich frage auch nicht nach, was du mit dem anderen Picard auf der Shuttle Bay gemacht hast.
Genau. What happened to
dafür das nächste Bay? Mal, wenn ich Scheiße baue, dann
genau.
Kommt das auch nicht jetzt Logbuch.
So sieht's aus. Ja, ja. Und damit gehen wir mal verwirrt in die Nachbesprechung. Permission to speak candidly, sir.
Fangen wir mit dem Positiven einfach mal an.
Ja, mach mal.
Das Positive für mich ist, dass der Patrick Stewart eine sehr gute schauspielerische Leistung mal wieder abliefert, finde ich.
Mhm.
Außerdem
in doppelter Form, ja, stimmt.
Ja, in doppelter Form, genau.
Ja.
Dazu so also ein bisschen zählt auch, dass die Tricks in dieser Folge ja wohl relativ teuer gewesen sein müssen. Ich glaube, damals war das noch nicht ganz so einfach, zwei Leute gleichzeitig in einem Panning-Shot drin zu haben, die eigentlich die gleiche Person sind.
Da haben sie jetzt schon ein bisschen Übung drin, ne? Mit dem Data und dem Lore, das haben sie auch ganz gut hinbekommen damals, ja. Ja.
Also die hatten offensichtlich diesen Trick jetzt schon gemacht und da haben sie sich gedacht, oh, da können wir den Trick direkt nochmal machen.
Machen sie auch immer auf demselben Gang, ist ja immer so.
Ja, ich habe zuerst gedacht, ja, statische Kamera, da kann man ja mit einer Maske abdecken und dann erst links, dann rechts filmen.
Mhm.
Aber es sieht so aus, als hätten sie dann nachher am Ende ja doch noch diesen Schwenk mit, als sie in die Shuttle Bay reingehen. Und das ist dann, glaube ich, doch schon ein bisschen schwieriger, das zu synchronisieren.
Ja,
und
da
ist dann vielleicht doch schon tatsächlich ein Greenscreen
möglicherweise
Benutzung gewesen. Ich weiß es nicht. Müsste man mal nachforschen, was sie da tatsächlich tricktechnisch gemacht haben.
Genau. Also positiv zu bewerten sind so die technischen Umsetzungen und die Tricktechnik.
Mhm, wie gesagt, die Bildsprache hat mir auch ganz gut gefallen, diese Totale mit dem PK zwischendurch. Was ja am Ende auch wieder, die letzte Szene ist ja praktisch, er steht ja auch alleine erstmal in dieser Beobachtungslounge, aber dann kommt der Riker rein und es wird alles gut, sozusagen. Also dieses fand ich ganz nett gemacht. Aber der Rest, das Negative, dass du jetzt anfangen.
Ich sage einfach nur positiv, dass die Pulaski überhaupt mal ein bisschen länger zu sehen ist und dass sie mal wirklich ihren Job macht und dass sie da ist und auch einen Grund hat, dass sie da ist.
Auch wenn sie nicht besonders sympathisch rüberkommt, finde ich. Also sie ist ja die ganze Zeit dran von wegen, jetzt müssen wir dem PK aber mal sagen, dass er hier gleich seinen Job verliert, wenn er nicht mal spurt, so ungefähr.
Sie ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich dagegen hält. Da kann sie es eigentlich nochmal zeigen. Hm. Also sie lässt sich ja nichts sagen, auch von Autoritäten anscheinend nicht. Und wenn der Captain Anzeichen von einem Nervous Breakdown hat, dann kann man ja auch schon mal andeuten, dass man auch die Befugnis hat, was dagegen zu machen irgendwie. Ich weiß nicht, unsympathischer macht sie das jetzt nicht für mich. Also ist.
Aber ich meine, du weißt ja, wie das ist, wenn damals die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, weil
sind alle so irgendjemand
hat was gegen den PK gesagt.
Alles total unentspannt.
Oder gegen den Data. Oder?
Ja. Aber auch wie du sagst, also ich finde die Story, also mal abgesehen davon, dass es ein bisschen flach ist, ich habe gar kein Problem mit, dass sie langsam erzählt ist und dass nicht so viel passiert. Aber es ist ja nicht mal eine richtige Zeitschleifen-Story, weil wir haben auf einmal, da wird da irgendein Wesen mit reingebracht, was irgendwie auf einmal Deus Ex Machina von Troy bemerkt wird.
Ja.
Und es ist so, warum muss das da sein? Es hätte auch einfach nur eine Zeitschleife sein können. Ja. Also solche Phänomene gibt es im Star Trek Universum.
Warum muss da jetzt eine Intelligenz dahinter stecken, die auch irgendwie nie wirklich erklärt wird? Wir treffen das Vieh nie wieder und was war das jetzt eigentlich? Was ist da passiert?
Ich glaube, es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür, den kann ich dir sagen.
Weil die ganze Folge lässt mich so ein bisschen zweifelnd zurück, so als ob da irgendwie einer nicht so... Die haben so verschiedene Elemente genommen, dann Drehbuch draus gemacht und das war's dann.
Ja, es ist nämlich so, also... Da gibt es nämlich eine Aussage von Maurice Hurley zu tatsächlich. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass die 3 Episoden später durch den Weltraum fliegen und Picard plötzlich in einem Shuttle festsitzt und sieht, wie die Enterprise explodiert und in einen Teil eines Wirbels reinfällt. Das wäre dann 3 Folgen später gewesen. Und während er glaubt, den Verstand verloren zu haben und nicht weiß, was vor sich geht, erscheint dann der Q und sagt so, hey Picard, wie geht's? Picard vermutet dann, dass der Q das alles verursacht hat und er so, ja, natürlich, dass sie es nicht früher rausgefunden haben. Ne? Also es sollte eigentlich eine Überleitung in die Q-Who-Folge sein, die dann 3 Folgen später kommt. Das haben sie aber dann sein gelassen, weil es wäre wahrscheinlich so zu viel überspannende Handlungen in einer Serie der späten 80er Jahre.
Was haben die Leute damals noch nicht gemocht?
Gene Roddenberry hat halt die Idee verworfen, aber Hurley beschwerte sich, dass dies das Ende verwirren würde. Warum sollte es einen retten, dann, wenn man ins Zentrum des Strudels geht? Das macht auch keinen Sinn, aber es tut's auch, wenn Q die Fäden ziehen würde vielleicht. Ne?
Ja, das macht also keinen Sinn.
Deswegen ist die Folge vielleicht, ist das auch mit diesem Bewusstsein oder irgendwas, was dahinter ist, noch mit drin geblieben oder so? Also möglich, das kann ich auch nicht erklären.
Ja, also jedenfalls, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Also, ich persönlich halte es für eine ziemlich sinnlose Folge. Dieses kleine bisschen philosophische Geplänkel über, wenn man weit genug reist, dann trifft man sich wieder selber. Das reißt es jetzt irgendwie nicht so raus. Nee, das hätte mehr Potenzial gehabt. Da hätte man viel, viel mehr draus machen können aus diesem, ich habe mich jetzt selbst getroffen. Aber wie gesagt, der Picard blockt das ja auch immer direkt ab. Der will ja gar nicht darüber reden.
Ja, deswegen, das ist noch das einzig Interessante an der Folge eigentlich, die Reaktion von Picard. Also, wenn man das möchte, also dann sind vielleicht die Dialoge und das, also die Interaktion mit Picard, mit seinen anderen Kollegen, noch das Interessanteste an der Folge. Ja. Also völlig unabhängig davon, was gerade passiert eigentlich. Also aber viel gibt's dann auch nicht her. Ist jetzt auch für die Charakterentwicklung nicht wirklich förderlich, weil Captain Picard da jetzt nicht wirklich gut rüberkommt, wenn er sich da selber abschießt, statt einfach den festzusetzen und abzuwarten, was passiert. Also es wäre kein Problem gewesen, den festzusetzen.
Ja, genau.
Und daher macht die ganze Folge wenig Sinn tatsächlich, ja.
Ja, Zeitreisefolgen sind an sich ja schon ein bisschen mit Kopfschmerzen. Aber
ja. Eigentlich sind Zeitreisefolgen immer ein Plothole, von vorne bis hinten, weil es Quatsch ist. Aber es gibt besser gemachte, wie wir gesagt haben. Es gibt ja die viel bessere. Ja.
Es gibt auch keine so richtige Auflösung. Das macht mich halt.
Es bleibt sehr flach irgendwie.
Ich finde das ja ganz nett gemacht, so dass der Picard dieses Verwirrte und dieses der Typ liegt da rum und kann nicht sprechen und er hat irgendwie ist er Phasen verschoben oder was auch immer, keine Ahnung. Und alles funktioniert nicht so richtig, wie es soll. Aber sämtliche andere Zeitreisegeschichten, die wir so in Star Trek sehen, die funktionieren halt eben nicht so. Das ist eigentlich völlig egal, ob der Kirk irgendwo in die Vergangenheit gereist ist oder irgendjemand anders aus der Zukunft zu ihm gekommen ist oder sowas. Oder auch später dann DS9 oder Enterprise oder sowas. Ja. Also es ist immer so, die Leute sind da, die wissen, was sie da tun.
Das spricht natürlich mal wieder dafür, dass es keine echte Zeitreise war, sondern von einem Wesen irgendwie ausgeführt und immer.
Es hat für mich so ein Feeling, als ob das vielleicht alles gar nicht so, als ob das mehr so, es gibt ja gegen Ende nochmal diese Folge, wo der Worf mit diesem komischen Pokal nach Hause kommt und plötzlich verändert sich immer alles.
Ja, die ist auch geil, die Folge.
Die ist auch ziemlich gut, als ob das mehr so ein Ding vielleicht ist und sie es einfach am Anfang der Serie noch nicht so richtig raus hatten, was sie daraus machen sollte und aus so einer Idee, dass er vielleicht irgendwie aus einer anderen Dimension tatsächlich stammt oder so. Also ich versuche da immer noch dem Ganzen was abzugewinnen, aber es ist irgendwie, es spricht ja vielleicht für die Folge, dass ich mir so viele Gedanken darüber mache, wie das jetzt eigentlich zusammenhängt alles, weil das wird ja alles nicht gesagt, es wird ja nichts aufgelöst in dieser Folge. Das
stimmt.
Das wurmt mich so.
Ja, es ist auch dann so abgekaspert irgendwie. Dann ist so, ist jetzt passiert, Phänomen der Woche vorbei.
Ja, und jetzt fliegen wir nach Endicor und wissen nicht mal, was wir da tun.
Ja. Ja, dann bleibt mir echt nur noch da, also wenn du hast noch was zu sagen dazu.
Ich hab ja, nee, also nicht viel, also ich kann mich dran erinnern, dass ich damals, als wir die Folge mit, weiß ich nicht, 15, 16 geguckt haben, also ich fand das einigermaßen spannend damals. Hm. Nun lag das aber auch daran, dass das Fernsehen damals an sich nicht solche, so spannend war, wie es heute ist. Ne?
Ja, also solche Themen wurden wesentlich seltener behandelt und daher war es ja, also durchaus schon interessant.
Ich glaube, die Kids würden sich heutzutage totlachen, wenn sie denen so eine Folge vorsetzen würden und die denken sich dann auch nach einer halben Stunde, was mache ich hier eigentlich? Also, ich zapp mal woanders hin. Ne?
Wenn man bedenkt, wie sehr die Popkultur mittlerweile durchzogen ist von Paralleluniversen und ja. Zeitreisen. Das ist ja eigentlich eins ja. der Hauptthemen. Das ist ja von Star Trek bis Rick und Morty ja. und sonst
Marvel
alles. Das ist ja alles so. Damit hat man sich ein komplett neues Franchise-Universum ja. erschlossen, ja. sozusagen.
So ist es.
Ja, es ist heute, kann man es eigentlich schon gar nicht mehr vermitteln. Ich glaube, vielleicht hat die damals eine andere Wirkung gehabt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ja. ich sie damals fand. Wahrscheinlich nicht so blöd wie ja. heute.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich fand's, darauf wollte ich hinaus, ich fand's damals eigentlich recht spannend, aber mhm. wie gesagt, also ab der Mitte kriegte ich damals dann schon Bauchschmerzen damit, weil es ist irgendwie, es ja. ist für mich alles nicht so logisch, irgendwie geht da irgendwas schief.
Ja, ja gut, dann bleibt uns jetzt noch mal eine Bewertung abzugeben.
Ja.
Ach, da bin ich jetzt auch wieder, wahrscheinlich so wie bei letzter Woche, bin ich bei einer 4. Aber ja, wo ich auch wieder nicht weiß.
Doch, also ich bin mit der 4, genau das habe ich mir aufgeschrieben, ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Also es ist nicht, es ja, ist keine 5. Also ja, es ist kein, es ist nicht mittelmäßig, es ist schlechter.
Ja, hast recht. Ist eine 4. Bleiben wir bei.
Also es gibt, es hat seine guten Stellen, wo eben der Picard bzw. Patrick Stewart
sonst
richtig gut schauspielern kann. ja. Und es fehlt mir halt so ein bisschen, wie gesagt, man hätte das mehr so ins Philosophische reinziehen können oder halt mehr Action draus machen können. Und es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben, aber so plätschert das so dahin. Und am Ende stehst du da wie bei so einer Akte X-Folge und denkst dir, was war das jetzt eigentlich? Was ist hier passiert?
Tja, es war wenig Forschergeist und eigentlich, wir müssen das Problem schnell loswerden. So eher, ne? Ja.
Ja. Die andere Frage, die ich so grundsätzlich noch habe, ist, wo ist eigentlich der Wesley?
Der kam in dieser Episode nicht vor.
Ja, der musste zur Schule oder was?
Keine Ahnung.
Vorne auf den beiden Plätzen, wo normalerweise der Data und Wesley sitzen, da sitzen zwei namenlose Ensigns und
die nicht gestorben sind, die glücklichen.
Die nicht gestorben sind, ja.
Ja, genau. Gut.
Die Troy durfte zwischendurch wieder was fühlen. Also
immerhin, immerhin und sogar sehr viel. Schauspielerisch habe ich da nichts gegen zu sagen, gegen die Folge. Inhaltlich, nee. Ja. Lassen wir einfach mal so stehen und trotzdem danke, dass du wieder dabei warst. Ich meine, Spaß gemacht.
Gerne
hat's
immer. Ja, definitiv. Was machen wir nächste Woche? Was haben wir? Was
ist? Nächste Woche?
Ich hoffe, da kommt mal was mehr mit mehr. Weil die letzten beiden Folgen waren jetzt nicht so mein Ding.
Nächste Woche The Icarus Factor, Rikers Vater, von dem wir in dieser Folge zum ersten Mal gehört haben und schon sehen wir ihn in der nächsten Folge anscheinend.
Ja, ich kann mich nicht erinnern, was die Handlung war. Ich weiß, dass sie gegenseitig sich auf dem Parisis Squares Dingen verprügeln, wenn ich mich recht erinnere.
Ich bin da auch nicht mehr so richtig drin, glaube ich. Ich habe mich auch schon lange nicht mehr gesehen, bin ich auch gespannt. Sehen wir dann. Ist auf jeden Fall irgendwie Daddy-Issues-Folge.
Ja, Daddy-Issues. Oh, das klingt auch nach schwerer Kost.
Ja.
Schauen wir mal.
Kann nur dem Character Building irgendwie helfen.
Ja.
Na gut. Ja, und dann danke ich natürlich auch unseren ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich, wenn wir dann uns nächste Woche wieder hören. Wie gesagt, schreibt ihr auch mal, was ihr zu dieser seltsamen Folge sagt, was ihr davon haltet.
Würde mich wirklich interessieren.
Ja, es ist ja schon special gewesen irgendwie. Special underwhelming.
Ja. Gut. Bis auf die Special Effects, die waren ganz nett.
Das stimmt. gut, dann erstmal schönen Abend.
Schönen Abend.
Wir sehen uns dann, hören uns dann. Bis dahin.
Genau.
Ne?
Jo. Bis Tschö. Nächste Woche.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.